Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Nie wieder Base oder warum Risikomanagement noch nie so wichtig war wie jetzt. Die letzte große Base, die den Namen verdient, liegt mehr als zwei Dekaden zurück. Die Börseneinbrüche der letzten Jahre sind zumeist kurz und heftig, indes im Regelfall schon kurze Zeit später von V-förmigen Erholungen gekennzeichnet, die den Weg zu den neuen Höchstständen weisen. Und so gibt es denn auch eine neue Generation Anleger, die langanhaltende Phasen fallender Kurse noch nie erlebt hat. Wie man überhaupt sagen muss, dass der Optimismus an den Börsen dieser Tage auffallend groß erscheint. Was nicht sein darf, das nicht sein kann? Die Notenbanken werden die Kinder schon schaukeln? Oder gilt der alte kölsche Grundsatz, et het noch immer gut gegangen? Wir sprechen mit Leo Willert, gleichsam Mr. Trendfolge, Gründer, CEO und Head of Trading bei Arts Asset Management und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Leo Willert.
Schönen guten Tag. Liebe Grüße aus Wien.
Ja, wir haben schon manches Webinar und manchen Podcast in den letzten Jahrzehnten gemacht, Herr Willert. Mal war die Trendfolge ganz oben und mal war sie unten durch, so könnte man da sagen. Wie ist denn so derzeit das Umfeld für Trendfolger? Sind das gute Zeiten für Trendfolger, in denen wir uns an den Märkten jetzt bewegen?
Ja, muss man sagen. Also die letzten Wochen und Monate waren sehr stark. Es gab einige Trends, die wirklich enorm und nachhaltig waren, bis vor ganz kurzem, muss man allerdings sagen. Also vor allem am Rohstoffsektor, Gold und Silber sind extrem stark gelaufen. Also 150-200% in einigen Monaten. Jetzt gefolgt von einer deutlichen Korrektur, die auch dazu geführt hat, dass wir in diesen Positionen ausgestoppt wurden, aber einen guten Teil der Gewinne behalten konnten. Und das ist ja die Idee eines Trendfolgers, zu sagen, cut your losses short, let your profits run und the trend is your friend until the end. Und so war es auch in diesem Fall, also nach einer 60-80% Bewegung dann ein Rücksetzer von ungefähr 20%. Wir sind auf 15 ausgestoppt worden und konnten so einen Teil der Gewinne sichern. Wie es jetzt weitergeht, weiß niemand. Wenn man sich anschaut, die Goldprognosen der großen Banken für Ende nächsten Jahres liegen irgendwo zwischen 3.500 und 7.600. Also ein wirklich breiter Spread. Und wie man so schön sagt, in Trading you don't know nothing. Genau nach diesem Motto haben wir uns wie immer ans System gehalten und sind jetzt mal da so weit gegangen, dass wir die Profite mitgenommen haben.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass die anderen das auch nicht wissen, wie es weitergeht. Es gibt nur welche, die glauben, das zu wissen. Und es gibt welche, die sagen anderen, sie wüssten das. Aber ob sie das wirklich wissen, das wissen wir alle nicht. Ja, technische Entwicklung tut sich immer was. Stichwort KI. Ich weiß ja, dass Sie an Ihren Systemen auch immer weiter feilen, die weiterentwickeln wollen. Mit Blick auf die künstliche Intelligenz, gibt es da besondere Fortschritte in Ihren Prozessen zu vermelden?
Ja, muss man schon sagen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt die KI-Handelsentscheidungen treffen lassen, weil ja eine KI eoipso eine Blackbox ist. Das heißt, man weiß am Ende des Tages nicht, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Und manchmal ist sie auch sehr erratisch. Also ich kann dazu auch nur die Netflix-Dokumentation zur Entwicklung der KI rund um das Spiel Go empfehlen, wo man gesehen hat, das hat also wirklich gegen den Weltmeister 4 Partien in Folge haushoch gewonnen und hat bei der 5. Partie vollkommen erratische Entscheidungen getroffen, so auch, dass das Entwicklerteam überhaupt keine Ahnung hatte, wie es dazu kam. Und das wäre natürlich im Trading fatal. Aber wo wir das KI mittlerweile sehr stark einsetzen, ist bei der Entwicklung von Software-Tools. Das heißt, unsere Programmierer lassen immer mehr Teile der Software von der KI programmieren. Und da ist es extrem spannend. Ja, also auch zur Pflege der Datenbanken, zur Durchforstung großer Datenmengen setzen wir die KI sehr, sehr stark ein. Aber der Algorithmus selber ist nach wie vor ein heuristisches Modell, also eigentlich ein relativ einfacher Algorithmus.
Brauchen Sie dann auch weniger Informatiker und Programmierer? Der eine oder andere hat mich unlängst wissen lassen, dass er da durchaus Einsparungspotenzial bei Finanzunternehmen sieht, die ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel haben in Software und in Programmierer investieren müssen.
Absolut. Also man muss sagen, bei uns ist es allerdings so, dass wir nicht die Personen einsparen, sondern dass sich gleichzeitig auch die Zahl der Aufgaben so erhöht, dass wir einfach mit dem gleichen Team deutlich mehr Output liefern können. Also ein Abbau ist nicht gedacht, ganz im Gegenteil. Wir suchen gerade sogar 2 Mitarbeiter in dem Bereich für unser Büro in St. Pölten. Also wenn das jemand hört, der gut im Programmieren ist, bitte melden Sie sich.
Arbeitsplatzvermittlung ist so ein Hobby, so ein ehrenamtliches von uns, Herr Willert. Den Aufruf, den unterstützen wir dann gerne. Ja, die Absatzstatistiken pfeifen es von den Dächern, speziell mit Blick auf die Aktienfonds, muss man sagen. Passive Anlagestrategien, Stichwort ETF, beherrschendes Bild. Im Anleihenbereich ist es noch ein bisschen anders. Diese verstärkte Form von Index-Investments, inwieweit verändern die ihr Geschäft? Sind die etwas, könnte man ja annehmen, die Trends verstärken? Oder ist es eher so, dass das fragiler wird durch diese passiven Investments?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Einerseits, ja, es ist absolut trendverstärkend, insbesondere weil ja die meisten Indizes nach wie vor kapitalisierungsgewichtet sind. Das heißt also, egal ob ich in einen MSCI World, in einen S&P 500 investiere, ist es einfach so, dass die Magnificent Seven enorm stark vertreten sind im MSCI World, rund um die 20%, im S&P 500 rund um die 30%. Das heißt, jeder Dollar, der dort investiert wird, geht zu 30 Cent in die Magnificent Seven. Und natürlich führt das dazu, dass die ohnehin schon das meiste Kapital haben, noch weiter Kapital bekommen. Insofern ist es eine trendverstärkende Funktion, was uns ja mal grundsätzlich gar nicht ungelegen kommt. Zweitens ist es so, dass ETFs als Baustein in der Asset Allocation ja in den letzten 10, 15 Jahren für uns extrem relevant geworden ist. Also wir haben circa 10.000 Investmentfonds in der Datenbank und etwas über 3.000 ETFs. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass der ETF-Anteil schon gegen 40% des Portfolios ausmacht, was auch dem geschuldet ist, dass der Handel mit ETFs immer günstiger wird. Also während wir vor einigen Jahren noch mehrere Basispunkte bezahlt haben bei breit gestreuten Indizes, ist es mittlerweile so, dass wir um 100stel Basispunkte sprechen, wenn die Broker miteinander konkurrieren.
Eine Frage, die mich mal interessiert, ist, wenn Sie Trends erkennen oder Trendbrüche feststellen, interessiert Sie das eigentlich fundamental, warum das passiert? Oder reicht es Ihnen völlig aus, dass Ihr System Ihnen erklärt, warum es ein Signal gibt und damit ist die Sache für Sie erledigt?
Grundsätzlich sozusagen auf die Handelsentscheidung haben fundamentale Hintergründe keinen Einfluss. Für uns relevant ist aber natürlich schon zu verstehen, was der Mechanismus dahinter ist, weil ja am Ende des Tages auch ein quantitatives System wie unseres trotzdem auf einer fundamentalen Grundidee basiert. In unserem Fall beispielsweise der, dass wir sagen, es hat immer in der Geschichte der Börsen Regionen, Branchen, Technologien gegeben, die für eine Zeit wirklich die Welt geprägt haben und revolutionär waren. Und das geht zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts mit den Eisenbahnern, die damals haben Eisenbahnaktien über 25% des Dow Jones ausgemacht. Heute gibt es keine einzige mehr, aber das war halt Beginn des 20. Jahrhunderts die revolutionäre Technologie. Und das ging dann weiter bis zu den 60er Jahren, Robotics in den 80er Jahren, japanische Immobilien, Ende der 90er Jahre, alles was Dotcom und Biotechnologie war, 2003 bis 2007, Brasilien, Russland, Indien, China, jetzt die Magnificent Seven. Also es gab diese Phasen immer, wo einzelne Bereiche massiv outperformt haben und unser Handelssystem zielt darauf ab, diese Trends herauszufiltern und gezielt in diese zu investieren. Und deswegen ist es auch gut sozusagen zu verstehen, was steckt fundamental hinter diesem Trend.
Jetzt stehe ich noch ganz im Eindruck des Fondskongresses, der dieser Tage in Mannheim stattgefunden hat. 2 Tage lang hat sich da die Fondsbranche getroffen. Was mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, ist der allgemeine Optimismus, den ich da in den unterschiedlichsten Vorträgen vernommen habe, an den Ständen, in den Gesprächen mit Chefstrategen, Volkswirten. Gerade mit Blick auf die Aktienmärkte sind die eigentlich durch die Bank im Minimum verhalten optimistisch, eigentlich eher optimistisch. Der eine oder andere könnte sogar als bullisch bezeichnet werden. Und damit verbindet sich für mich zumindest mal die Überlegung, dass das ja nicht selten ein sauberer Kontraindikator war, wenn alle optimistisch sind. Wie kommt es Ihnen vor? Sie führen auch viele Gespräche, Sie schauen auf die Trends. Wie empfinden Sie das mit dem Optimismus dieser Tage an den Märkten? Irgendwie will da keiner so ein richtiges Problem erkennen. Bei den Anleihen, ja, die Spreads laufen weiter zusammen, die können noch weiter zusammenlaufen, da kommt auch noch mal ein bisschen Rendite bei raus. Ansonsten die Trends, ob das Rüstungsaktien sind oder was immer, wir sprechen da vielleicht gleich noch drüber, aber da ist überall irgendwo Licht am Ende des Horizonts und es geht weiter nach oben.
Ja, ich teile diesen Eindruck absolut, Herr Drescher. Also mir geht's genau so wie Ihnen. Ja, also auch in den Gesprächen. Teilweise habe ich so ein bisschen das Gefühl, ins Jahr 1999 zurückversetzt zu sein, wo eigentlich die, sage ich, Psychologie sehr ähnlich war, wo Beratungsgespräche begonnen haben mit dem Satz: Gehen wir mal konservativ von 12% per anno aus bei den Aktien, und wo einfach jeder Rücksetzer als Kaufgelegenheit wahrgenommen wurde. Und das war genau für eine Generation, die eigentlich den letzten Crash 1987 gesehen hat. Und das war nur ein Flash-Crash und dazwischen eigentlich relativ die wenig größere Rücksetzer waren und tatsächlich jeder Rücksetzer eine Kaufgelegenheit war. Und das hat sich halt dann 2000 massiv geändert, 2000 bis 2003 MSCI World mehr als 50% verloren, zwischen 2007 und 2009 noch einmal minus 50%. Und da hat man dann gemerkt, das war dann wieder eine Generation von Anlegern und Beratern, die extrem defensiv waren. Also ich kann mich erinnern an Gespräche im Jahr 2010, wo es schon fast nicht möglich war, ein Arts-Balanced-Mandat an den Mann zu bringen, weil die Aktienquote 0-50% war und das schon als extrem riskant gesehen wurde. So ändern sich die Zeiten. Und ich habe also wirklich, ich teile das mit Ihnen, mir geht's sehr ähnlich. Der Optimismus ist schon wirklich recht ähnlich, wie es damals war.
Was kennzeichnet nach Ihrem Dafürhalten diesen Optimismus? Ist das rational, ist das irrational oder ist das narrativ getrieben, diese Form von Optimismus, mit der wir es da zu tun haben? Was ja auch dann im Grunde genommen die Frage inkludiert, ob das Unbekümmertheit ist oder ob das Gier ist.
Es ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn Sie eben, sagen wir, jetzt als Berater 15 Jahre im Markt sind, dann haben Sie eben 2008 nicht erlebt. Und die meisten Charts enden eigentlich bei 10 Jahre Rückblick. Viele schauen gar nicht weiter in die Vergangenheit. Und es war natürlich tatsächlich so, dass wenn man in den letzten Jahren dann beispielsweise immer wieder mal auch defensiver war, wenn es einen Crash gegeben hat, die Aktienquote gesenkt hat, dann hat sich das eigentlich immer negativ auf die Performance ausgewirkt. Und sowas ist dann natürlich prägend über Jahre. Ja, und dann kann ich schon verstehen, dass sich irgendwo das Mindset eines Beraters und oder auch eines Kunden ändert mit der Zeit, wenn man ständig mit dieser Erfahrung konfrontiert ist.
Sie haben eben gesagt, das erinnert Sie an 1999, aber Sie haben nicht gesagt, es ist wie 1999. Deshalb die Frage, wo würden Sie die Parallelen ziehen und wo würden Sie sagen, das ist eigentlich noch unterschiedlich, deshalb kann man es vielleicht jetzt auch nicht miteinander vergleichen.
Ja, man sagt ja immer so schön, die Märkte wiederholen sich nicht, aber sie reimen. Ja, also wir sehen die Drawdowns nie genau gleich und deswegen ist es natürlich ein anderes Setup. Mein Tradinglehrer, der leider schon verstorbene Dr. Sarp, hat auch immer gesagt, damit eine Börsensituation zweimal gleich ist, müssten genau die gleichen Anleger mit genau den gleichen Aktien ausgestattet sein, mit dem gleichen Mindset. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Da hat sich viel geändert. Es hat sich natürlich auch, sage ich, vom politischen Umfeld viel geändert. Notenbanken, auch Politiker schauen gerade in Amerika mehr auf Aktienkurse, als sie das vielleicht Anfang der 2000er gemacht haben. Aber auch hier ist natürlich die Zahl der Möglichkeiten irgendwo begrenzt. Und wenn es einmal wirklich einen großen Crash gibt, dann wird auch eine Fed oder eine andere Bank dann nicht ewig dagegen halten können.
Ja, ich glaube, ein schönes Beispiel ist das Thema KI und dann Internet. Es gibt ja welche, die sagen, ja, die KI-Blase heute, das sei doch vergleichbar damals mit dem Internet. Und dann kommen die anderen an und sagen, nee, das ist nicht miteinander vergleichbar, weil damals waren es hochverschuldete Unternehmen, die waren nicht profitabel. Heute guckt euch die großen Investoren in dem Bereich an, die sind hochliquide, die können das aus ihren Gewinnen bestreiten, was sie da tun. Inwieweit ist dieses Thema KI-Blase vergleichbar mit der geplatzten Dotcom-Bubble? Würden Sie eher in dem Lager derjenigen stehen, die sagen, das ist vergleichbar, oder denjenigen, die sagen, das ist nicht vergleichbar? Mit KI wird doch heute richtig Geld verdient.
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Einen wesentlichen Punkt haben Sie ja wirklich schon genannt. Also der große Unterschied zu damals ist wirklich, dass die Unternehmen, die jetzt hier führend im Bereich der Artificial Intelligence sind, auch wirklich Gewinne lukrieren und einen soliden finanziellen Background haben. Also das ist ganz was anderes als letsbyte.com Ende der 90er Jahre, wo ja gerade mal eine Idee im Raum stand und damals unter Unternehmern quasi ein Wettbewerb herrschte, wer hat die größte Cash-Burning-Rate, wenn Sie sich an die Kennzahlen noch erinnern können, die tatsächlich als eine positive wahrgenommen wurden. Also insofern haben wir definitiv einen Unterschied. Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass große technologische Veränderungen von ihren Auswirkungen her immer kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt werden. Ja, und das ist wahrscheinlich auch hier der Fall. Ja, also wir, glaube ich, können wirklich noch nicht erahnen, was das alles nach sich ziehen wird. Also ich sage, allein Artificial Intelligence im Bereich des autonomen Fahrens, also wenn man jetzt schaut, in San Francisco ist es wirklich schon so, die Hälfte der Taxis fährt dort autonom. Und wenn man sich jetzt allein überlegt, wie viel Abermillionen Menschen weltweit in dieser Transportindustrie arbeiten, wie viel Abermillionen Taxifahrer, Lkw-Fahrer, U-Bahn-Fahrer, etc. es gibt, also was da an Potenzial gegeben ist, das ist unabschätzbar.
Gut, dann würde ich sagen, holen Sie noch mal Ihr Fieberthermometer, Ihre Maschine raus und wir sprechen über den einen oder anderen Trend, inwieweit er noch intakt ist, welche gebrochen sind und welche gekommen sind. Sie haben es eben schon gesagt, Edelmetall, ja, da sei der Trend gebrochen. Im Zuge des zweiten Tages des Funkkongresses haben wir, glaube ich, die 5600 als absolutes Peak kurz getestet und dann kam der Rückschlag. Trotzdem muss man ja sagen, heißt das ja noch nicht, dass die Goldhosse mittelfristig zu Ende ist. Wie sind Ihre Systeme kalibriert, dass Sie sagen, das jetzt ist schon für mich der Trendbruch?
Information, Drescher und Sie. Das Fondquartett geht in die dritte Runde. 4 Asset Manager, 4 Anlageideen abseits des Mainstreams. Edelmetalle, Rüstungsaktien, europäische Small Caps, Volatilität als Ertragsquelle oder Private Markets wie LTIFs? Wie verbindet man Diversifikation mit echten Renditechancen? Diskutieren Sie mit bekannten Fondselektoren auf der Fondquartett Roadshow. In Gelsenkirchen, Münster, Bremen, Berlin sowie Heidelberg, Stuttgart, Nürnberg und Dresden. Jetzt anmelden unter www.fondquartett.de und sichern Sie sich Ihren Platz.
Am Trendbuch bei uns ist es so einfach, dass wir Stop-Loss-Limits im Markt haben. Die werden berechnet auf Basis der historischen Volatilität der einzelnen Investments. Und man kann aber davon ausgehen, wenn es eine Bewegung von minus 20 oder mehr gibt, dann sind wir eigentlich aus jedem Investment einmal grundsätzlich draußen. Das war ja sehr ähnlich beim Bitcoin, ja, wo wir einen extrem schönen Trend mitgenommen haben. Wir sind bei ungefähr 80.000 eingestiegen. Dann ging es rauf auf 126.000. Bei ungefähr 115.000 wurden wir abgestoppt und jetzt sind wir mittlerweile wieder unter 80.000. Das ist eigentlich die Idee. Also es ist auch so, dass wir dann immer wieder ein Re-Entry machen. Also ich sage, genauso wie es jetzt beispielsweise bei Silber ist, das jetzt auch von 120 eigentlich irgendwo auf 80 runtergekommen ist, ist die Chance veritabel, dass wenn es jetzt wieder eine stärkere Aufwärtsbewegung gibt, wir auch wieder einsteigen. Für uns ist eigentlich das Zentrale, dass wir durch den Stop-Loss einerseits schon erzielte Gewinne bewahren wollen und andererseits eben keine zu großen Verluste aufbauen wollen. Also wenn wir jetzt historisch zum Beispiel zurückschauen in die 80er Jahre, der Silbercrash mit den Handbrüdern. Ja, damals ist Silber von 3 auf 50 gestiegen, ja, also eine Verzwanzigfachung, ja, um dann wieder auf unter 10 zurückzufallen und Jahrzehnte auf diesem Level zu bleiben. Nämlich Jahrzehnte. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Sowohl bei Gold, als auch bei Silber, als auch beim MSCI World, beim S&P 500, bei jedem großen Index war es einfach so, dass wir Verluste von über 50% gesehen haben und Aufholperioden, also wie lange es dauert, bis man sein Geld zurück hat, von Jahrzehnten. Ja, also bei Nikkei weit über 30 Jahre, im Dow Jones zwischen 1929 und 1954 oder auch 25 Jahre, im Eurostoxx über 20 Jahre, also wirklich lange Perioden. Und eben, wie gesagt, im Silber ebenso Jahrzehnte. Und das ist eigentlich die zentrale Aufgabe unserer Stop-Loss-Mechanik, zu sagen, sowas wollen wir verhindern.
Jetzt schauen Sie ja durchaus auf die Fondspreise und nur bedingt auf das, was drin ist. Deshalb Frage, waren Sie dann eher in Goldminenaktienfonds oder in, sagen wir mal, Gold-ETCs, als Sie am Goldpreis partizipiert haben?
Ausgezeichnete Frage, hängt ein bisschen davon ab, welchen Dachfonds wir von uns spezifisch ansprechen. Manche unserer Produkte dürfen auch in ETCs investieren. Da ist es dann so, dass die wirklich auch Kryptos, Silber, Gold, Palladium etc. über diese ETCs abbilden. Andere haben höhere Restriktionen, weil sie beispielsweise stark im Versicherungsmantel eingesetzt werden und deswegen das nicht dürfen. Die müssen sich dann quasi andere Vehikel bedienen, von zum Beispiel den von Ihnen angesprochenen Goldminenaktien und ähnlichen Produkten.
Ein Trend, den wir gesehen haben über mehrere Monate, inzwischen muss man schon fast sagen Jahre, war das Thema Rüstungsaktien. Ist dieser Trend für Sie noch intakt als Thema oder ist das etwas, wo Sie auch erkennen, Ermüdung bzw. Trendbruch?
Wir waren immer wieder investiert, aktuell haben wir allerdings keine Position.
Emerging Markets, das war was, wo lange Zeit viele die Finger von gelassen haben, gesagt haben, nee, lieber die Developed Markets, aber mit dem schwachen Dollar, zu dem wir gleich noch kommen, da gab es doch eine ganze Menge Gründe, dann auch auf die Schwellenländer zu setzen. Zumindest wenn wir uns die Mittelabsatzstatistiken anschauen, ist in 2025 viel Geld in die Emerging Market Equity gegangen. Frage an Sie, erkennen Sie diesen Trend und sind Sie noch investiert?
Ja, absolut. Also das war bei uns so, ja. Also es war viele asiatische Länder, teilweise aber auch Osteuropa und Lateinamerika. Also da hat sich absolut, haben sich schon Nischen aufgetan, wo es relativ starke Trends gab.
Schwächerer Dollar, ich habe es angesprochen. Das ging ja inzwischen knapp 13% runter binnen 12, 14 Monaten. Ist der Trend für Sie noch intakt? Wird der sich fortsetzen oder erkennt man da jetzt zuletzt mit dem neuen amerikanischen Notenbankpräsidenten, der ja noch nicht mal, er muss ja noch durch den Kongress durch, aber er hat zumindest mal die Märkte schon beeindruckt. Deshalb die Frage, ist der Trend gebrochen mit dem schwachen Dollar?
Ich glaube, die Währungen muss man tatsächlich anders beurteilen als Aktien, Anleihenmärkte oder ähnliche. Wir haben ja auch Ende letzten Jahres ein eigenes Produkt aufgelegt, das Währungen tradet, wo man die 7 liquidesten Währungen der Welt mit einem Reversion to Mean Ansatz managen. Das Produkt heißt C-Quadrat Arts FX Mean Reversion und setzt darauf, dass diese 7 Währungen, denen 85% des globalen Handels abgebildet werden, nicht in zu kurzer Zeit zu stark auseinanderdriften. Und da gibt's viele politische Akteure, die diese Kurse, diese Wechselkurse sehr, sehr intensiv beobachten und bis hin zur Zentralbank der Zentralbanken alle möglichen Arten der Interventionen haben. Also bis zur Last Resort, dass die amerikanische Notenbank die Swaplines ungehindert öffnet, weil es einfach das Ziel ist, hier nicht zu kurz zu zu großen Unterschieden zu kommen. Und deswegen funktioniert da auch so ein Min-Reversion-Modell im Gegensatz zu allen anderen Märkten, weil es tatsächlich Akteure gibt, die daran interessiert sind, dass es hier kurzfristig nicht zu starken Schwankungen kommt. Deswegen glaube ich auch, dass jetzt beim Dollar nicht unbedingt gleich die Talfahrt so abrupt weitergeht, sondern da wird schon im Hintergrund auch entsprechend interveniert.
Finde ich interessant, dass Sie das sagen, weil in den 34 Jahren, die ich jetzt irgendwie mit der Börse mich beschäftige, habe ich zwar mehrfach FX-Fonds auflegen sehen, aber ich habe noch keinen erfolgreichen gesehen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was Sie da treiben werden. Und es klingt ja weniger nach Trendfolge als mehr nach dem Gegenteil, zu sagen, wenn das zu weit auseinandergegangen ist, wird es fundamentale Gründe geben, warum es wieder zusammenkommt. Deshalb vielleicht von Ihnen ein, zwei Worte dazu, wie das dann zusammenpasst, die Trendfolge und ein Reversion to the Mean Ansatz.
Ja, das Interessante ist sogar, dieses Produkt verfolgt nämlich beide Strategien gleichzeitig. Das heißt, da eine trendfolgende Komponente und eine Mean Reversion Komponente. Wie kann sowas möglich sein? Das kann nur möglich sein, indem man unterschiedliche Zeitfenster betrachtet. Das heißt, ich gehe einerseits her und sage beispielsweise, ich habe langfristig einen Trend des Dollars und sage, ja, langfristig wird dieser Dollar vielleicht verlieren gegenüber dem Euro, gegenüber dem neuseeländischen Dollar oder dem australischen Dollar. Aber die kurzfristigen Schwankungen, die zu extrem sind, die werden sich wieder rückentwickeln in Richtung des Haupttrends. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich zum Beispiel mit einigen Kontrakten quasi auf eine langfristige Long-Bewegung setze, aber bei einer zu starken parabolischen, beim zu starken parabolischen Anstieg, ja, ich eine gewisse Short-Komponente zusätzlich aufbaue, die nur auf diese Rückkehr zum Haupttrend setzt, die dann auch wirklich stattfindet. Diese kleinen Gewinne werden mitgenommen und dann läuft der Trendfolger weiter.
Ein Thema, das eine Branche, die, glaube ich, einen ziemlich langen, intakten Abwärtstrend hatte, nach meinem Dafürhalten im letzten Jahr eine Trendwende gezeigt hat, ist Biotech. Haben Sie das für sich auch so wahrgenommen? Das war ja etwas, was dann nach Covid der ganze Pharma-Biotech-Sektor abgestraft worden ist, immer weiter, immer, immer weiter. Biotech hat es dann mit am härtesten erwischt, aber da scheint es einen Turnaround gegeben zu haben.
Ja, haben wir auch bemerkt. Allerdings ist es so, in unserem Handelsmodell ist es so, dass wir in Summe 80 Länder und Branchen miteinander vergleichen und das System dann gezielt auf die stärksten Trends setzt. Und da war es einfach so, dass im Vergleich andere Trends, zum Beispiel Thema Wasserstoff, noch stärker waren als der Biotech-Trend. Und dann bevorzugt das System eben diese Trends, die stabiler sind über mehrere Zeitfenster, weil die eine etwas höhere mathematische Wahrscheinlichkeit haben, auch in näherer Zukunft zu den Gewinnern zu gelangen.
Sie haben Wasserstoff angesprochen. Haben Sie noch ein, zwei, wo Sie sagen, da sind stärkere Trends?
Ja, Japan war ein sehr starker Trend. Und China auch.
China, jawohl. Japan scheint ja zuletzt etwas Ernüchterung aufgekommen zu sein. Da gab es ja gerade auch mit Blick auf das Stützen des Yens durchaus das eine oder andere zu lesen. Da sagen Sie, ist der Trend noch nicht gebrochen?
Ist noch nicht gebrochen. Der Nikkei war ja heute auch sehr stark mit fast plus 4% in der geschlossen. Aber es ist natürlich die Volatilität erhöht. Das ist auch ein Phänomen, wo man sagen muss, das ist über alle Märkte hinweg gleich beobachtbar. Also die Volatilität ist autoregressiv. Das heißt, sie neigt dazu, sich selbst zu folgen. Ist, also auf Deutsch heißt, auf volatilere Tage folgen mit erhöhter mathematischer Wahrscheinlichkeit weitere volatile Tage. Und die Volatilität springt eigentlich zwischen zwei Zuständen hin und her, nämlich zwischen relativ hoher Volatilität und relativ geringer Volatilität. Der Mittelwert, aber sozusagen der theoretische, der wird sehr selten erreicht. Also eher, es springt nach oben oder unten, aber den Durchschnitt erreicht es kaum. Also so, wenn man sagt, die Füße im Background, den Kopf im Eiskasten ist im Schnitt auch angenehm, ist es ähnlich mit der Volatilität. Also diesen Mittelwert, der ist nur ein theoretischer. Und das ist auch ein interessantes Phänomen, das sich nämlich wirklich über alle Aktienmärkte hinweg durchzieht, ja, diese Autokorrelation.
Versuchen wir uns an einem Fazit, Herr Willert. Nie wieder Base, haben wir gefragt. Und Sie haben im Vorfeld gesagt, Risikomanagement war noch nie so wichtig wie jetzt. Was schreiben Sie unseren Zuhörern zu diesem Satz noch mit ins Poesiealbum rein am Ende der Sendung?
Der berühmte Satz, this time it's different, ist der teuerste Satz an den Märkten. Also, dass wir davon ausgehen, dass es nie wieder einen Drawdown geben wird, so wie es inzwischen zwischen 2000 und 2003 gegeben hat oder 2008 oder 73, 74 oder 1929 bis 1932. Davon würde ich nicht ausgehen. Also zu sagen, es ist jetzt alles anders, diese großen Verluste wird es nie wieder geben. Von diesem Szenario würde ich nicht ausgehen und deswegen glaube ich, ist es trotzdem wichtig, sein Portfolio so aufzustellen, dass es das Potenzial hat, die größten Verluste zu vermeiden. Und da geht es nur darum zu sagen, ich verliere nicht 50%, sondern 25. Weil wenn ich 25 verliere, dann brauche ich 33%, dass ich mein Geld zurück habe. Aber für minus 50 brauche ich plus 100. Und das ist einfach der große Unterschied. Also wenn ich es schon schaffe, wo in diesen Sweet Spot reinzukommen, dann ist das für mich schon die halbe Miete.
Gut. Am Ende der Sendung frage ich danach, was jemand liest, was er uns mitbringt für unsere Literaturempfehlungen, für unsere virtuelle Bücherwand. Was ist es, was der Leo Willert derzeit liest?
Ein ganz aktuelles Buch, das sogar noch ein Jahr älter ist als ich, von Milton Friedman, Kapitalismus und Freiheit. Aha. Ein wirklich extrem spannendes Werk. Milton Friedman, ja, sage ich jetzt einmal, ein Schüler der österreichischen Schule der Nationalökonomie, die ja auf der ganzen Welt bekannt ist, außer in Österreich. Also von Mises und Hayek. Also wirklich Namen, die auf der ganzen Welt bekannt sind, aber bei uns nahezu in Vergessenheit geraten sind. Und der sich in diesem Buch wirklich extrem leidenschaftlich für freie Märkte einsetzt. Manche Dinge fordert, die wo man es dann liest und man sich denkt, ach, erstaunlich, dass das früher anders war. Also der sich ganz entschieden dafür ausgesprochen hat, zum Beispiel, dass Währungen untereinander frei handelbar sind. Weil das Buch zu einer Zeit geschrieben war, wo es einfach eine fixe Dollar-Yen-Bindung gab, eine fixe Dollar-Bund-Bindung gab und wo er gesagt hat, dass amerikanische Präsidenten mussten immer auf Knien nach Japan gehen und sagen, bitte, bitte, können wir uns darauf einigen, dass wir ein bisschen abwerten können. Ja, und der halt viele Themen anspricht, die auch jetzt wieder aufkommen, der schon damals untersucht hat, dass ein Mietendeckel beispielsweise überhaupt nichts bringt, einfach nur das Wohnen verteuert, bestehenden Mieter das Mieten billiger macht und neuen Mietern den Eintritt in den Markt erschwert. Ja, und manchmal würde man sich wirklich wünschen, dass der eine oder andere Politiker, sei es in Deutschland oder sei es in Amerika oder sei es in Österreich, vielleicht dieses Standardwerk wieder mal hernimmt, um so grundsätzlich makroökonomische Zusammenhänge wieder zu verstehen.
Ein Klassiker. Aus meinem Studium kommt mir plötzlich wieder der Friedmansche Helikopter in Erinnerung. Ist dann an der Zeit, das mal wieder aufzufrischen. Ich bedanke mich, Herr Willert, für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben zum Thema Trendfolge, zum Thema Risikomanagement und ja, dem großen Optimismus dieser Tage an den Börsen mit mir zu diskutieren. Meine Damen und Herren, ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie den Kanal abonnieren würden, so Sie das noch nicht getan haben, dann finde ich, es ist eine sinnvolle Maßnahme. Bewerten Sie die Folge, wo Sie es können. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen. Und ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem Kölschen. Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.